dieses Mal beim Ketzer Podcast.
Herzlich willkommen zu Ketzer 2.0, dem Podcast für gottlose Gedanken zum Leben. Eine kurze Themenübersicht, und zwar unsere Themen heute. Wir haben so viel, ich weiß gar nicht, ob wir das alles schaffen können. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Von Christian, ein Lesestand. Is Atheism dead? Für die nicht-englischsprachigen Freunde, ist der Atheismus tot? Fragezeichen. Ein Thema, das uns logischerweise selber interessiert. Dann von uns allen ein paar Themen, und zwar: Ist das Christentum unverzichtbar als Bollwerk gegen den Islam? Richard Dawkins hat sich angeblich so geäußert, vielleicht kommen wir dazu. Oder die dumme Zeit, ein Upgrade von der frommen Zeit. Sie fragt, was folgt auf das Leben? Und das ist ein Artikel in der Serie Dumme Artikel zu Ostern. Und da war die Zeit wieder ganz weit vorne. Und das können wir besprechen. Oder wir besprechen am Anfang, was kommt nach Gott? Aber am Anfang kann ich euch berichten, wir haben Post bekommen. Und zwar von David Farago. Ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht.
David Farago.
Und David Farago, genau. Und Christian, erklär uns mal, wer ist es? Welche Schublade müssen wir aufziehen?
David Farago ist der Hans Dampf von der Giordano-Bruno-Stiftung. Er steht hinter vielen Aktionen, gerade wenn es um Missbrauchsskandal geht und den Hängemattenbischof.
Also David Farago hat uns angeschrieben, und zwar in einer Aktion, die mit dem Kreuz und da Bayern und Söder und so zu tun hat. Und da gibt es eine neue Aktion, und zwar geht es darum, ein neues Kreuz zu gestalten, und es wurde schon gestaltet, das so eine X-Form hat, ne? Also das ein bisschen anders proportioniert ist, und das ist so eine Kunstaktion, die das so ein bisschen auf die Schippe nehmen soll, was da mit diesem Kreuzerlass da passiert. Und es gibt eine Webseite, die ihr dazu aufrufen könnt, und die ist schon wert, aufgerufen zu werden anhand der Domain. Und zwar heißt es kreuzerlass.bayern. Und jetzt denkt ihr, da käme jetzt noch .de, aber wusstet ihr, dass Bayern selbst eine Domain ist? Und deswegen heißt die Webseite kreuzerlass.bayern. Und das müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Also dort findet ihr dann auch eine Grafik, wie das jetzt gestaltet wird und was ihr damit anfangen sollt. Also das geben wir gerne weiter. David Farago lädt euch alle ein. Geht auf die Webseite kreuzerlass.bayern und nehmt teil an einer großartigen Kunstaktion. So, das war also der Bericht, der Bereich News und Aktuelles. Und jetzt kommen wir gleich zur Besprechung, was kommt nach Gott? Das war auch einer dieser Artikel im Rahmen des Osterwahnsinns, wo also jede Zeitung irgendwie was wahnsinnig Tiefsinniges schreiben muss. Und lange Zeit waren ja die Kirchen ganz feste Säulen in der Gesellschaft, aber wir sind ja Zeuge, dass die Fundamente bröckeln und sie mittlerweile eine Minderheit bilden. Und ein Artikel in der Stuttgarter Zeitung von diesem sehr wichtigen Armin Käfer beweint jetzt also diese neue Gottlosigkeit. Und diese neueste Version, dieser Jammerartikel, variiert jetzt das Thema und fragt deswegen in großen schwarzen Lettern, was kommt nach Gott? Und wir werden mal so kapitelweise durch diese einzelnen zentralen Gedanken gehen, aber ich kann euch mal, damit ihr die richtige Schublade aufmacht, schon mal so vorab so einen Primer geben, worum es im Großen und Ganzen ging. Und zwar, es wird also ein tiefgreifender gesellschaftlicher Wandel in Deutschland beschrieben, und diese zunehmende Säkularisierung wird aber nicht als bloße Abkehr von kirchlichen Institutionen verstanden, sondern als ein umfassender Rückgang der Religiosität selbst, ne, dass den Leuten dieses Gespür verlieren für diese übersinnlichen Dinge. Und daher kam auch dieses Zitat, dass den neu heranwachsenden Menschen die Religion etwas kulturell Fremdes ist, ne, was man ja zum Beispiel über die Eltern und Großeltern nicht sagen konnte, die wussten, wann man beten muss und so weiter und so fort.
Das kam ja aus der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, Entschuldigung, die wir neulich besprochen hatten, vor zwei Folgen.
Und dieses führt jetzt also zu der Frage, welchen Platz diese Religiosität insgesamt, ne, und diese Spirituelle, welchen Platz das in der Gesellschaft überhaupt hat. Und fragt dann natürlich auch, woher wir unsere moralischen und ethischen Werte nehmen wollen. Ja, liebe Ketzer, auf ins Gefecht. Wir starten mit einer kurzen, bunten Runde. Dann gehen wir in die einzelnen Kapitel. Habt ihr so schon vorab irgendwelche kurzen Anmerkungen?
Also du hattest ja vorhin da angedeutet, dass die deutschen Medien sich mal wieder mit christlichen Bullshit überboten haben. Ich hatte den Eindruck, die Christen oder die christlichen Journalisten feiern das leere Grab, in dem sie zu Ostern alle aus ihren Löchern gekrochen kommen und einen Bullshit-Artikel veröffentlichen.
Ja, Ramona, wenn du das hörst, da die Leute verlieren ihre Religiosität und woher nehmen wir unsere Werte und so weiter, was denkst du dann als potenzielle Leserin? Denkst du dann, ach, das ist aber interessant? Oder denkst du dir, meine Güte?
Ich denke, das ist fantastisch. Das ist einfach fantastisch. Es gibt keine schönere Nachricht für mich wie diese Nachricht. Und es gibt Hoffnung. Hoffnung für die Zukunft. Hoffnung für Bildung. Hoffnung für alles, was schiefgelaufen ist.
Mensch, ist ja fast eine Predigt, Ramona.
Ja, ich kann das, ich weiß.
Wahnsinn. Christian?
Ja, ich denke, es ist ein neuer Trend, dass Titel falsch gewählt werden. Was kommt nach Gott? War der überhaupt da? Frage ich als erstes. Der war noch nie da. Also erstes Mal, ist das offensichtlich ein falscher Titel? Kommt der, steht der wirklich so in dem Artikel drin? Was kommt nach Gott? Und dann ist die nächste Frage, wir haben ja extra das Segment der Göttin oder der Gottheit der Sendung. Hier wird wieder impliziert, dass es nur den einen gibt. Christliche Symbole sind geklaut. Es ist alles sozusagen sowieso aus dem Wahrmarkt der Religion vorhanden. Und es gibt ja auch neue Praktiken und religiöse Sachen. Hier wird offensichtlich wieder impliziert, dass es nur um den christlichen Gott gibt und diesen Ritualen hinterher geweint. Aber wenn irgendeine neue Religion um die Ecke kommt mit neuen Ritualen und sonstigen, dann ist es böse. Es ist ein Jammerlappenartikel, muss ich mal sagen, wenn ich jetzt das auf meinen ersten Eindruck, dass, ach, wie schön war das früher. Und es wird viel impliziert für den Leser. Also es wendet sich wahrscheinlich an die ältere Leserschaft, die denkt, dass früher alles golden war. Das ist so meine erste Intuition.
Was ich an dem Artikel interessant fand, erst wusste ich gar nicht so recht, ob das wert ist, hier geketzert zu werden. Aber als ich dann meine Hausaufgaben gemacht habe, habe ich gesehen, der Artikel ist von religiöser Denke oder religiotischer Denke durchtränkt. Und was das interessant macht, ist, dass der Autor Armin Käfer sagt, er glaubt gar nicht an Gott und er sei schon vor ganz langer Zeit aus der katholischen Kirche ausgetreten. Er hat offenbar den Glauben abgelegt, aber nicht das religiotische Denken und auch nicht den Glauben an den Glauben.
Und es gibt ja aber tatsächlich viele Atheisten, die denken, dass der Glaube an sich wertvoll ist und dass es gut ist, dass es gläubige Menschen gibt und so. Das ist so ein bisschen die Masche, auf der ja Gregor Gysi schwimmt und so weiter. Ich gehe mal in das erste große Kapitel, und zwar da geht es also um die wachsende Irrelevanz der Kirche. Und er sagt jetzt, die Entkirchlichung Deutschland ist kein leises Hintergrundrauschen mehr, sondern sie ist zu einer lauten Realität geworden. Und dazu habe ich ein Zitat aus dem Artikel, und zwar, er sagt, seit Ende 2022 sind Katholiken und Protestanten zusammen weniger als die Hälfte der Bevölkerung. Vor 30 Jahren waren es noch 70% und in den Anfangszeiten der Bundesrepublik 90%. Ende des Zitats von Armin Käfer. Ja, also wir sehen ein riesiger Rückgang und niemand könnte das besser bezeugen als wir hier vom Ketzer-Podcast, ne, die wir das ja immer begleitet haben. Und der Autor nennt jetzt Gründe für den Rückgang und dann können wir das vielleicht mal kurz diskutieren. Ja? Also, er sagt, ein Grund ist die zunehmende Individualisierung und der Wunsch nach persönlicher Freiheit. Ne, also es gilt jetzt mehr, was man selber will und nicht, was der Bischof will oder was die Kirche einem vorschreibt. Dann, nächster Grund ist der wissenschaftliche Fortschritt und damit auch ein wachsender Rationalismus. Die Leute werden rationaler in ihrem Denken. Und es stellt auch die Notwendigkeit einer göttlichen Erklärung für die Welt und wie das alles funktioniert in Frage. Und ich würde sogar noch weitergehen, es stellt sich nicht nur in Frage, sondern es macht es auch obsolet. Also, das war Rationalismus. Dann, nächster Grund, Skandale und Kontroversen innerhalb der Kirchen. Muss ich nicht weiter ausführen. Und letzter Punkt, eine wachsende Betonung auf die diesseitigen Werte und auch bei den Lebenszielen. Ne? Die Leute bereiten sich nicht nur hier vor auf das Jenseits, sondern sie genießen das Leben und sie sind mit ihrem ganzen Denken auf das Diesseits fokussiert. Ja, das sind seine Begründungen. Und jetzt frage ich euch, liebe Ketzer, was haltet ihr von diesen Begründungen? Was meint ihr?
Hurra, sage ich, hurra. Also erstmal danke, Matthias, dass du das hier herausgestellt hast, dass er ein Zwei-Admiral-Atheist sind. Das sind die Schlimmsten. Das sind die, die Glaube an den Glauben haben, die sich dafür schämen, dass sie denken und zu richtigen Schlüssen gekommen sind. Und diese vier Punkte sind wie eine Werbekampagne für uns. Freiheit, Fortschritt, Rationalismus. Und übrigens... Und die Skandale in der Kirche gab es schon immer. Die gab es schon immer. Also es wurden schon immer Missbrauchsskandale gemacht und es wurde geprügelt und so weiter. Der Unterschied ist, jetzt werden sie aufgedeckt. Das Licht kommt in diesen vermoderten, stinkenden Haufen und wir sehen, es stinkt und da ist Mist. Sie können das nicht mehr vertuschen. Die Gemeinde vertuscht es nicht mehr. Das heißt, auch das ist Aufklärung. In der Kirche, die Skandale kommen ans Licht, sie können nicht mehr das machen, was sie wollen, sie müssen sich an humanistische Maßstäbe halten, an Menschenrechte etc. Und das Letzte ist, diesseitige Werte. Nun, ich bin einer von den wenigen Leuten, die noch im Diesseits leben hier offensichtlich. Ich habe eine ganz große, ganz viele Gründe, warum das Diesseits doch bitte besser werden soll, weil ich habe kein Jenseits, der Autor offensichtlich auch nicht und deswegen ist das ja toll. Ich meine, danke dafür, dass so schön zusammengestellt haben an Herrn Käfer.
Könnte es nicht sein, dass die Leute erkannt haben, im Gegensatz zu Herrn Käfer, dass die Kirche und die Religion für den ganzen Kram gar nicht gebraucht werden, den er sagt hier Werte, Struktur, Halt, Nächstenliebe meinetwegen. Denn es ist ja nicht so, dass die Leute jetzt nicht wüssten, was die Kirchen anzubieten haben und dann sagen, oh, das ist ja toll, ohne das können wir nicht leben. Sondern die wissen das ja. Die meisten waren ja vorher Christen. Und trotzdem glauben die das nicht zu brauchen. Das kommt mir vor, wie wenn du irgendwie, sag mal, ein Buch gekauft hast, das hast du nie gelesen. Das steht dann irgendwo rum, aber du könntest genauso gut ohne dieses Buch leben. Und das heißt nicht, dass der andere Kram falsch ist, aber weil er ja jetzt in seinem Artikel bestimmte Zwecke oder Nutzen der Religion beschwört, müsste man auch darüber mal nachdenken.
Ist es nicht so, dass er die Leute, die sich von den Kirchen abwenden, auch so ein bisschen, na, ich will nicht sagen anschwärzt, aber die Leute wenden sich ja ab, nicht nur aus Gleichgültigkeit, obwohl das auch eine Rolle spielt, sondern sicherlich auch gut begründet. Er ist ja nicht der Einzige, der darüber nachdenkt. Und wieso stellt er das nicht respektabler dar, dass sich die Leute von der Kirche abwenden? Also ich würde ihm zustimmen, dass einerseits die Kirche einfach in Vergessenheit gerät, aber viele wenden sich auch aktiv ab. Und ich finde, das kommt in seiner Begründung nicht so richtig raus. Also er tut es so ab, als wäre das, als würden die Leute nicht nachdenken.
Es war ja nicht alles schlecht, was in der Kirche war. Das ist so der Tenor, den ich höre. Aber er hat da selbst ein verzerrtes Bild auf die Kirche und auf Religion. Denn er erlebt ja quasi den Tod der Kirche, den siechenden Kirchenkadaver, der so langsam vor sich hin ranzt und der die letzten Auswirkungen hat, ein wehrloser Körper, der nur noch stinkt, aber nicht die Kirche in der Hochphase. Er weiß nicht, was religiöser Wahn ist und wie er die Kirche vorangetrieben hat. Er weiß nicht, was dieser Gruppendruck war, der die gesamte Gemeinde in die Gemeinde gezwängt hat. Er weiß nicht, was es bedeutet, was Falsches zu sagen, mit der Furcht enterbt zu werden oder sozial ausgestoßen zu werden. Er weiß nicht, wie das ist, wenn man in der falschen Gruppe ist, in der falschen Religion oder in gar keiner Religion und deswegen dann misshandelt zu werden. Das sind alles Sachen, die er offensichtlich nicht mehr erlebt hat. Und deswegen redet er jetzt hier quasi über diesen abgeschwächten, sterbenden Körper der Kirche und der Religion, ohne zu sehen, wie das quasi in der Hochphase war und wie bedrückend und wie einengend und verbietend und überhaupt war. Und deswegen hat er ein Wahrnehmungsproblem. Denn aus diesem Wahrnehmungsproblem heraus kann man erst meinen, dass das eine gute Sache war, weil er letztendlich nicht mit der Kirche zu tun hatte, als die noch on top war.
Diese Irrelevanz, ne, das ergibt sich ja durch ein Gerangel, welche gesellschaftlichen Kräfte sind erfolgreich und können praktisch sich durchsetzen, ja, also durchsetzen durch Gefolgschaft der anderen, ne? Und das ist praktisch diese Plattentektonik, ne? Die einen sagen nach links, die anderen sagen nach rechts und so, und das wird jetzt irgendwie gesellschaftlich ausgehandelt. Also die Frage ist, wer bekommt Einfluss gerechterweise? Und wenn er jetzt sagt, hier der Rationalismus und so weiter, und jetzt hat die Kirche weniger Einfluss und das ist ja schlimm und so weiter. Ich sehe das immer aus der Perspektive, dass man ja jemanden, der rational vielleicht beweisen kann, er hat recht, dass man dem dann sagt, ja, aber das ist hier jetzt hier gerade, kommt hier nicht gut an. Oder der Bischof hat trotzdem recht oder man muss die Autorität der Kirche aufrechterhalten oder. Also irgendwie so dieses, dass man den einen recht gibt, obwohl die anderen es aber beweisen können, das ist irgendwie unredlich. Und deswegen finde ich, wenn die Kirche irrelevant wird, hat es Gründe und die muss er dann auch irgendwie respektieren oder bessere Gründe nennen. Und ich gehe, wie angekündigt, ins nächste Kapitel und wir kommen sicherlich noch auf diese Punkte weiter zurück. Und zwar, die Gesellschaft steht jetzt vor der Herausforderung, so ein Vakuum zu füllen. Und ein besonderes Augenmerk liegt jetzt auf der Frage, wie Werte und Normen in einer sich wandelnden kulturellen Landschaft vermitteln. Also wie transportiert man die Werte in die Köpfe der dummen Bürger und ob da Religion überhaupt noch eine Chance hat, weil es als Teil der Kultur betrachtet wird oder als ob das als was Fremdes empfunden wird. Und dazu bringt er ein Zitat in seinem Artikel und es lautet wie folgt. In säkularisierten Milieus sei, und jetzt kommt das Zitat, die religiöse Entfremdung so groß geworden, dass Religion als etwas kulturell Fremdes empfunden wird. Und das ist etwas, was er jetzt selber in dem Artikel zitiert und es stammt aus einer Studie der evangelischen Kirche, die uns ja der Matthias in der vorletzten Sendung wortreich erklärt hat. Übrigens einer unserer erfolgreichsten Beiträge des Jahres. Und er hat noch ein weiteres Zitat aus der gleichen Stelle und zwar heißt in der Studie, 55% der Befragten bekannten sich zu der Aussage, Doppelpunkt, mir sind religiöse Fragen bedeutungslos und egal. Ende des Zitats aus der Studie und Ende des Zitats aus dem Artikel. Ja, und die Folge dieser Religionslosigkeit könnte jetzt sein, dass die Leute überhaupt gar nicht mehr so viel über Ethik und Moral nachdenken, weil die Menschen sind eben alle damit beschäftigt, sich irgendwas zu kaufen bei Amazon oder sich irgendwas runterzuladen bei Netflix. Und das ist also erstmal so das, was er dort vorträgt. Und ich schiebe noch schnell was hinterher, und zwar, welche Befürchtungen hat er ja ganz konkret? Er sagt, man verliert gemeinschaftliche Rituale, die früher dazu auch geführt haben, dass die Leute zusammengekommen sind und auch zusammengehalten haben und ihre Gemeinsamkeit überhaupt auch erst erkannt haben. Sondern hier, das haben wir gemeinsam, dass wir gemeinsam jetzt hier unter dem Weihnachtsbaum sitzen und so weiter. Dann, dass der moralische Diskurs insgesamt verarmt, dass du dann nur noch in leere Gesichter guckst, wenn du sagst, wir müssen mal über Moral diskutieren, dass wir nur noch konsumieren. Und dass gar keine verbindliche Antwort mehr gegeben wird auf existenzielle Fragen. Und das hinterlässt eben eine Leere, mit der wir ja irgendwie umgehen müssen. Ja, also eine ganze Menge, was er da erzählt. Auf ins Gefecht. Matthias, was hältst du davon?
Das Problem ist hier wieder, dass er sich als, ja, er ist zwar nicht mehr gläubig, aber hat noch diese religiöse Denke, nicht in andere hineinversetzen kann, die nichts vermissen, sondern die aufatmen. Irgendjemand, ihr oder mehrere von uns sagten das doch schon, das sind doch eigentlich prima Nachrichten, die er bringt, ne? Die wir erleichtert zur Kenntnis nehmen. Die Religion tut ja immer so, als wäre sie wahr und vernünftig. Und wenn du eine Weltanschauung oder ein Weltbild hast, was wahr und vernünftig ist und das schwindet, dann ist natürlich das Problem, dass dann per Definition was Falsches und Unvernünftiges kommen muss. Nur wir als Nicht-Religiöse erkennen, dass die Religion zwar den Anspruch hat, wahr und vernünftig zu sein, dass sie das aber nicht ist. Und deswegen hat sie Angst, wenn die Religion weggeht. Wir merken aber, dass die Religion erstmal weg muss, damit Wahrheit und Vernunft Einzug erhalten können. Das Dumme ist leider, der bloße Umstand, dass die Religion weg ist, heißt noch nicht, dass Vernunft und Wahrheit Einzug erhalten. Aber mit der Religion werden sie es auf jeden Fall nicht tun. Wenn man hier nur mal guckt, was gefragt wurde, Religion wird als etwas kulturell Fremdes empfunden und 55% der Befragten bekannten sich zur Aussage, mir sind religiöse Fragen bedeutungslos und egal. Er setzt das ja quasi mit moralischen Fragen gleich. Ne? Aber wenn man jetzt gefragt hätte, sind Ihnen moralische und ethische Fragen egal, dann bin ich sicher, dass die Zustimmung, dass denen das egal ist, sehr, sehr, sehr niedrig gewesen wäre. Das Fremde an Religion ist doch gerade nicht, dass sie sagen, hier, du sollst nicht morden, du sollst nicht stehlen, sondern dass sie komische Gewänder tragen, Weihrauch schwenken und dann komische Rituale zelebrieren.
Ich finde ja Rituale sehr gut, wenn sie funktionieren. Und das, was er ja betrauert, ist, dass die Gemeinschaften Rituale, die sind ja entleert gewesen. Es glaubt ja keiner mehr, dass dieses Ritual, das man in der Kirche gemacht hat, dass es wirklich jetzt ein notwendiger Schritt für die Auferstehung von einem selbst ist oder in den Himmel zu kommen oder dass die Sünden von einem abfallen oder diese gute alte christliche Tradition, dass man im Gottesdienst noch ein kleines Pogrom bei den Juden macht. Das sind alles Rituale und Traditionen, die wir ja glücklicherweise aufgegeben haben. Und wenn sie dann zuletzt stattgefunden haben, dann halt bei ein paar alten Omas, die noch in der Kirche saßen und die sich dann nostalgisch entwickelt. Aber er will ja entleertere gemeinschaftliche Rituale, die völlig sinnlos sind, und als Antwort auf die Lehre, die er in seinem Kopf hat, wenn er eine existenzielle Frage aufbringt. Denn ich habe verbindliche Antworten auf existenzielle Antworten. Was er aber will, dass ihn jemand anders sagt, was er zu denken hat. Denn die Tradition in Deutschland war, dass dir der Chef sagt, der Fürst sagt, du bist Protestant, weil ich es bin, du bist Katholik, weil ich es bin. Und wenn du was anderes glaubst, dann musst du dran glauben. Dann gibt es keine Alternative. Dann wirst du halt ein bisschen gefoltert oder ins Gefängnis gesteckt oder wenn du Glück hast, rausgeworfen. Und das ist sozusagen damals, wenn der Diskurs damals so hell war, dann müssten wir sagen, dass das Mittelalter die Hochphase des moralischen Diskurses gewesen war, weil dort die Kirche alles bestimmt hat. War es aber nicht. Er redet hier über ein Land, das es nicht gibt. Und was jetzt Konsum damit zu tun hat, wenn er Konsumorientiertheit als Gefahr sieht, dann müsste er ja totaler Fan vom Kommunismus sein, was ich jetzt auch nicht vermute, dass, weil im Kommunismus der Konsum eben nicht oben steht, sondern andere Sachen. Also die Lehre, die er hat, die muss in seinem Kopf sein, denn ich weiß nicht, wie er zu diesen Auffassungen kommt. Das ist unfassbar.
Mein Eindruck ist, es geht ihm gar nicht um Rituale, es geht ihm nur darum, Rituale als unverzichtbar darzustellen, um dann im zweiten Schritt die Religion als nützlich für den Staat darzustellen. Aber wenn er selber sagt, nur jeder Fünfte praktiziert regelmäßig religiöse Rituale, noch weniger beten täglich. Das widerlegt doch eigentlich schon, was er gerade sagt, dass die Gesellschaft auf sowas basiert, ne? Denn sonst, das wäre so eine homöopathische Wirkung quasi, ne? Dass das bisschen, das nicht kaum existente Beten dann hier irgendwie die Gesellschaft stützt.
Ich finde Rituale schon wichtig. Natürlich keine religiöse oder irgendwelche spirituelle Rituale. Es gibt ja auch Rituale, die Familien miteinander machen, Geburtstag feiern und so weiter und so fort. Mich stört halt, dass von so religiösen Leuten ins Negative gestellt wird, als hätten wir kein soziales Miteinander, was es ja am Endeffekt ist. Aber da brauche ich keine Kirche dafür. Ich brauche auch keine Themen, die die Kirche bedient. Das brauchen wir, im Gegenteil. Das sind Themen, die mit der Realität zu tun haben, mit dem Leben und so weiter.
Und diese Rituale, die haben ja oft was Schönes, deswegen haben sie sich über so lange Zeit gehalten. Aber sie haben eben nicht nur Schönes. Und man muss ja zusehen, Weihnachten zu Hause mit dem Weihnachtsbaum feiern ist schön. Aber sich die dumme Predigt vom Priester anzuhören, dieses blöde, weinerliche Gewäsch, ja, diese unterkomplexe Weltsicht, so dieses Suhlen in Einfachheit und Blödheit, das ist aber auch irgendwie schwer zu ertragen. Also dann sitze ich lieber mit meiner Oma unterm Weihnachtsbaum und esse Kekse. Die Türen sind ja offen, an Weihnachten. Ne? Und die Leute gehen ja auch rein, um irgendwie so ein bisschen Erbauung, irgendwie um was Schönes zu sehen und so weiter. Aber sobald dann der Pfarrer so einen Mund aufmacht, merkst du schon, wie die Leute unruhig werden. Ne? So, jetzt gehe ich ins letzte Kapitel, weil wir sonst zu lang werden. Und dann können wir nachher noch so ein bisschen freie Runde machen. Und zwar, ihr ahnt ja schon, ne? Das fulminante Finale ist immer, woher kriegen wir dann unsere moralischen Werte? Und das ist jetzt für den Autor eine sehr zentrale Frage. Die Basis für Sinn, Moral, für ethische Prinzipien. Und er sagt jetzt, dass die religiösen Erzählungen uns diese Basis gegeben hat. Und wir stehen jetzt vor der Herausforderung, neue Wege zu finden, die uns überhaupt so einen Kompass gibt. Also es geht nicht nur darum, dass wir in der Bibel lesen, du sollst und du sollst nicht, sondern dass sie uns eine Richtung gibt, einen Kompass. Und das wären eben diese Erzählungen gewesen. Und dazu ein Zitat von ihm. Es lautet wie folgt. Ohne das Bemühen um einen nachchristlichen Humanismus laufen säkularisierte Gesellschaften Gefahr, moralisch zu veröden. Ende des Zitats von Armin Käfer. Also ethische Rahmenwerke, moralische Verödung und so weiter. Was haltet ihr von diesem Argument?
Wenn das stimmen würde, dass wir auf nachchristlichen Humanismus angewiesen sind. Also gucken wir uns mal die atheistischen Gesellschaften an. Und die sind Skandinavien zum Beispiel oder Island. Ist eine durch und durch atheistische Gesellschaft, auch wenn die eine Staatskirche haben. Sind das die Horte der Kriminalität und der Unmoralität, wo man sagen würde, oh nein, da will ich bloß nicht hingehen, das ist mir viel zu gefährlich, da werde ich auf der Straße, werde ich dann überfallen, ermorden oder sonst was. Im Gegenteil, das sind diese, man kann schon sagen, dass atheistische Gesellschaften die moralischsten Gesellschaften sind, die wir auf diesem Planeten haben. Wovor hat er Angst? Wenn man aber auf der anderen Seite sieht, dass man die religiösen Gesellschaften anschaut und sich gegen den Anschlag, will ich keine nennen, aber wo du quasi das hoch religiös ist, dann sind das oftmals auch Gesellschaften, die nicht funktional sind, wo Religion vielleicht auch eine Zuflucht ist. Jetzt dieses Christentum, jetzt, also das, den Humanismus nachchristlich zu nennen, ja, ist eigentlich falsch, denn eigentlich war der Humanismus eine gegenchristliche Gesellschaft. Wir haben den Humanismus und die Menschenrechte deswegen eingeführt, weil offensichtlich das Christentum nicht in der Lage ist, Menschenrechte anderen Religionsgemeinschaften zuzustehen und man eine intermenschliche, zwischenmenschliche Ethik benötigt hat, die das Christentum nicht bieten konnte. Und deswegen musste der Humanismus gegen das Christentum, gegen die Voraussetzung, dass man nur durch Jesus in den Himmel kommt und alle anderen quasi Sünde sind, musste man durchsetzen. Das muss man, dass man das immer buchstabieren muss und gerade einen mit Ungläubigen das auch noch erklären muss, das macht schon ein bisschen traurig irgendwie.
Das ist wieder so ein Denkstopp. Ich sage doch oft, Religion stoppt das Denken. So, du denkst, du kriegst deine Ethik von Gott und dann brauchst du dir keine Gedanken mehr zu machen, warum die Ethik so ist. Oder jetzt vorhin dazugelernt, deine Woche hat 7 Tage und du denkst, ja, das hat Gott so gewollt, anstatt zu erkennen, das kommt wegen der Gestirnebewegung. Wenn man nur etwas drüber nachdenkt, dann merkt man doch, wodurch kommt denn diese Ethikdiskussion zustande? Es kommt dadurch zustande, dass Menschen miteinander leben und auskommen müssen. Und dann überlegen sie sich, wie können wir das vernünftig gestalten? Und dann haben wir ja mittlerweile glücklicherweise 2000 Jahre nach der Erfindung des Christentums Demokratien, ne, wo dann im Prinzip jeder die Hand heben kann und sagen, ja, hier, aber was ist denn mit meinen Interessen? Und solange Menschen miteinander auskommen müssen, wird auch diese Ethikdiskussion weitergehen. Das ist doch völlig offensichtlich. Wie kann man das nicht erkennen, Herr Käfer? Nur das ist wieder das, was ich vorhin sagte. Die Gläubigen, die interpretieren das jetzt alles irgendwie so religiös und denken jetzt, die Ethikdiskussion würde weggehen, wenn die Religion weggeht. Das ist totaler Quatsch.
Matthias, wir hatten mal ein ähnliches Thema schon, hatten ja immer wieder mal solche Themen, auch von einem Journalisten, der irgendwie ganz berühmt war und schon Zeitungen gegründet hat und so weiter. Und der auch meinte, ohne dieses Christentum gehen wir alle im Bach runter und so weiter. Und dann hast du gesagt, hast du so rausgehauen irgendwie, der ist einfach nur denkfaul. Ja, und da dachte ich mir, oh, ist das Polemik? Weil ich hätte ganz, ganz gerne, dass das zwar polemisch klingt, aber gut durchdacht ist. Und tatsächlich war es das auch. Und ich denke da oft dran zurück und denke, es stimmt, das trifft es genau. Manche Leute sind einfach denkfaul, und sind einfach nicht bereit, sich das selber zu erarbeiten und brauchen deswegen dann irgendwie so eine Religion und so weiter. Wenn das was taugt, dann kommt man auch selber drauf durch Nachdenken. Matthias, du kannst da gleich drauf antworten. Ich schiebe noch einen hinterher und zwar, was macht man denn jetzt? Was könnte man denn tun? Was wäre denn eine gute Alternative? Und eine Alternative steckt in dem Kürzel RDEH. Das sagt euch vermutlich nichts, aber das ist ja eine Empfehlung von Andreas Erdmüller und ähnlichen Leuten, die sagen, wir brauchen ein Unterrichtsfach mit dem Namen Rational Denken, Entscheiden und Handeln. Ich sag's nochmal, Rational Denken, Entscheiden und Handeln, RDEH. Sowas könnte man in den Schulen einführen und dann haben wir doch wieder ein Fundament für eine gute Moral, die auf Nachdenken und Rationalität basiert.
Hat er denn mal Christen gefragt, ob es notwendig war, nach dem Christentum noch einen nachchristlichen Humanismus auszurufen? War das Christentum der Christen vielleicht nicht humanistisch genug? Wodurch entstand denn die Notwendigkeit, einen nachchristlichen Humanismus zu machen, wenn wir jetzt mal vom Christentum aussehen? Ist das, weil das Christentum nicht humanistisch gewesen ist? Und wenn es humanistisch genug gewesen ist, warum haben wir das Christentum zur Seite geschoben? Wie kam das denn überhaupt? Nun, ich habe die Antworten, das sind rhetorische Fragen. Erstens, Christentum ist Bullshit. Es gibt keinen Gott, es gibt keine Heiligen, es gibt keine Wunder. Es gibt keine Wiederauferstehung, es gibt kein Leben nach dem Tod. Es ist alles Bullshit, Christentum. Das heißt, es ist eine Lüge. Das ist das erste Problem. Ja, aber die moralischen Vorstellungen vom Christentum sind so toll. Ja, die moralische Vorstellung war Ehrfurcht vor deinem Gott, den es nicht gibt, dummerweise, und alles musst du tun, was er dir vorgibt. Und dann gehört auch eben halt das eine oder andere Massaker dazu im Alten Testament. Oder sich darüber zu freuen, wenn es anderen scheiße geht, wie Calvinismus, weil Gott sorgt ja für mich und für die anderen nicht. Das ist ja deren Problem. Die sollten ja einfach nur dran glauben. Das sind die christlichen moralischen Werte, dass man quasi sich in den Himmel hochbetet. Das hat er wohl vergessen. Und Christentum, echte Christen brauchen, sagen, Humanismus bräuchten sie nicht, die haben sie in der Bibel. Also ist es unnötig. Er denkt quasi aus seiner Warte heraus und impliziert, dass das sozusagen nachchristliche Humanismus daraus erwachsen ist. Und ist das wirklich daraus erwachsen? Nun, es war notwendig, weil das Christentum nicht so human war, wie wir es benötigen im 21. Jahrhundert.
Ich würde ihn als Wischiwaschi-Atheist bezeichnen. Dieser Gottesglaube, der überzeugt ihn nicht. Aber er hat den Rest nicht weiter durchdacht. Und deswegen so ein Wischiwaschi-Mitläufer-Ungläubiger, wenn er mehr darüber nachdenken würde. Und ich meine, wenn er sich als politischer Autor bezeichnet, würde man ja denken, dass ihm sein Beruf die Gelegenheit zum Denken eigentlich noch geben würde.
Er ist nicht Wischiwaschi. Ich glaube, er schämt sich für seinen Atheismus. Das ist Scham. Und deswegen würde ich auf zwei Admiral setzen und nicht als Wischiwaschi.
Aber Matthias, wenn wir mal vielleicht so ein Fazit ansteuern, ja, was kommt nach Gott? Ja, wie lautet denn da unser Fazit auf diesen Artikel?
Irgendwo in seinem dummen Artikel schreibt der denkfaule Herr Käfer, ja, wenn jetzt hier die Präambel im Grundgesetz, die würde ja schon Ehrfurcht vor Gott und den Menschen, och, und wenn das jetzt alles wegfallen würde, wie sollte man dann jetzt überhaupt diese ganzen Werte des Grundgesetzes begründen? Ne? Und, Herr Käfer, Sie müssten das Grundgesetz nur lesen, Sie Schlafmütze, da steht nämlich drin, das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten, als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Hier wird also genau begründet, warum man diese Sachen für wichtig hält, weil sie die Grundlage der menschlichen Gemeinschaft bilden für Frieden und Gerechtigkeit. Das sollte doch ausreichen, da brauchen wir diese göttliche Präambel nicht. Und das ist auch wieder das Problem. Die Christen, das ist wie so ein Denkstopper, ne? Die lesen nur bis zur Präambel, reiben sich die Hände und sehen nicht, dass da eigentlich noch eine viel bessere Begründung nachfolgt.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.